Herzlich willkommen zum Podcast Vorhang zu, Ohren auf. Direkt aus der Komödie Winterhuder Fährhaus. Mit mir, der Theaterleiterin Britta Duer und meinen Gästen. Dieser Podcast ist für alle, die schon immer mal hören wollten, was auf und hinter der Bühne so alles gesagt wird, wenn der Vorhang zu ist. Also, Vorhang zu, Ohren auf. Mein heutiger Gast ist ein Allrounder, Schauspieler, Moderator, Autor, Sänger, Sprecher und Entertainer. Demnach hat er auch viele spannende und witzige Einblicke für uns parat. Herzlich willkommen, Thorsten Lausch. Ist Lausch eigentlich dein Künstlername mit Doppel-S oder wirst du tatsächlich mit Doppel-S geschrieben?
Nein, ich werde tatsächlich mit Doppel-S geschrieben. Und die das in der Presse oder in sonstigen Pressemitteilungen oder sowas mit einem S schreiben, dann versuche ich das zu korrigieren, weil man ja von Kurt Jürgens und anderen gelernt hat, sie können über dich schreiben, was sie wollen, Hauptsache sie schreiben den Namen richtig. Also insofern ist Doppel-S richtig.
Weil das ja so ungewöhnlich ist, ne? Also man spricht es ja Lausch aus oder spricht man es eigentlich Laus aus?
Nein, bitte Lausch. Und ich kann dir auch erklären, wodurch das gekommen ist. Dieser Name Lausch wurde früher mit einem altdeutschen S geschrieben, also so einem SZ. Und da hat irgendein Beamter einen Schreibfehler gemacht und aus diesem SZ ein SS gemacht. Und dann ist es so gekommen und so ist es geblieben.
Du bist in Hamburg geboren und aufgewachsen.
Ja.
Wo denn?
Geboren bin ich in der Finkenau. Das ist diese Geburtsklinik, die es jetzt nicht mehr gibt, seit einigen Jahren schon. Und lustigerweise ist da mein Großvater schon geboren. Ich bin da geboren, dann ist mein Sohn da noch geboren. Danach haben sie die Klinik dicht gemacht, weil sie gesagt haben, also es muss jetzt mal Schluss sein. Und dann bin ich in der Finkenau geboren. Und bin im Wesentlichen in Rahlstedt groß geworden. Oder klein geblieben, wie man das immer sagen will.
Du bist Schauspieler, Fernseh- und Rundfunkmoderator, Sprecher, Sänger, Autor, Entertainer. Habe ich irgendwas vergessen?
Bestimmt. Aber ich meine, Höflichkeit verbietet es, dich da in irgendeiner Form zu korrigieren oder zu ergänzen. Das reicht ja auch schon.
Wie war denn dein Weg zu alledem? Wie wird man denn so ein Allrounder?
Ja, wie wird man das? Ich habe mich immer als Junge schon, als Schüler und wahrscheinlich auch schon davor für alles das interessiert. Also ich habe mir Fernsehsendungen angesehen, Radiosendungen angehört. Und wenn mir was gefallen hat, habe ich im Fernsehen immer die Abspende mir genau durchgelesen. Wer hat denn da das Buch, Drehbuch geschrieben? Wer hat denn da Regie gemacht? Wer hat denn da die Kamera in der Hand gehabt und so weiter? Und im Radio die Absagen mir genau angehört. Ich dachte, was? Wer hat das gemacht und warum gefällt mir das so gut? Ja, und dann habe ich eigentlich erstmal den klassischen Weg der Schauspielschule gewählt. Gar nicht weit von hier, in der Sierichstraße bei Hamburgisches Schauspielstudio Hildburg-Frese. Da habe ich klassisch meine Ausbildung als Schauspieler gemacht.
Aber davor, in deiner Schulzeit, warst du ja schon mit deinem Schulfreund und unserem Freund Michael Lott unterwegs, richtig? Ja. Also wir kennen und schätzen Michael Lott ja auch sehr und ihr hattet zusammen das Kabarett-Duo Lott und Lausch.
Genau.
Und seid in Hamburg aufgetreten.
Ja, und der Running Gag war immer, dass Lott gesagt hat, das Kabarett-Duo heißt Lott und Lausch und ich immer gesagt habe, das Kabarett-Duo heißt Lausch und Lott. Also das war klar. Und Michael habe ich kennengelernt tatsächlich in der Schule. Wir haben gemeinsam Abitur gemacht im Gymnasium Hermelinweg und haben da schon begonnen, so Schulaufführungen zu machen. Da wurden da so in unserem Leistungskurs irgendwelche Shows aufgeführt und wir haben Sketche gespielt. Und wir haben uns unglaublich gut verstanden. Wir waren lange beste Freunde. Und dann haben wir gesagt, so, was machen wir jetzt? Ich habe Zivildienst gemacht, Michael ist zur Bundeswehr gegangen. Das, was man so machen musste damals, und Zivildienst war ja damals noch 16 Monate. Und wir haben uns nicht aus den Augen verloren, sondern haben sogar uns ein Kabarettprogramm zusammengestellt und haben Texte genommen von den Berliner Stachelschwein, von der Münchner Lach- und Schießgesellschaft, von Hans-Dieter Hüsch und von anderen. Und dann aber auch so weit gegangen, Sachen von Heinz Schenk zu nehmen oder anderen. Und haben so einen Mix gemacht aus Kabarett mit einem gewissen Anspruch und Comedy. Und diesen Begriff Comedy, den gab es so damals gar nicht. Also wir haben den ersten Teil eher politischer gehalten und den zweiten Teil dann einfach Quatsch gemacht. Und das kam unheimlich gut an. Also da sind wir aufgetreten in der Fabrik und in Lokalen mit Podium, mit Bühne.
Wartet auch mal im Alma Hoppe? Da kam es nie
Alma
zu, ne?
Im Alma Hoppe waren wir nicht. Ich glaube, das gab oder es Montmartre. Da noch gar nicht.
Also da waren die ja noch im Montmartre wahrscheinlich.
Montmartre waren wir auch nicht, nee. Nee.
Und da habt ihr dann nebenher, neben eurem Schauspielstudium das gemacht? Oder?
Ja, vorher schon.
Noch vorher.
Also auch vorher schon. Und das fing schon zu Schulzeiten an, also als wir noch im Abitur waren, da sind wir schon aufgetreten. Und wir hatten relativ zügig ein 2-Stunden-Programm zusammen und haben das gemacht, auch in der Schule. Und wo man uns gelassen hat, auf dem Hamburger Alstervergnügen sind wir aufgetreten, in Volksdorf und in, ach du weißt der Fuchs, so im norddeutschen Raum bis Bad Segeberg hoch, kann ich mich erinnern. Und das hat viel Spaß gemacht. Und als wir haben uns dann gemeinsam auf Schauspielschulen beworben, aber nur 2-mal. Wir sind beide bei der Hochschule durchgefallen. Und bei unserer 2. Bewerbung sind wir beide bei Hildburg-Frese, bei dieser halbstaatlichen Schule, angenommen worden. Und waren dann auch im gleichen Semester. Und waren von diesem Semester, es waren glaube ich 12 oder 13 ursprünglich in dem Semester. Und am Ende haben 2, 3, maximal 4 Leute den Abschluss gemacht. Und das waren unter anderem auch Lott und ich.
Euch verbindet ja dann eine sehr lange gemeinsame Geschichte. Habt ihr denn jemals dann wieder irgendwann zusammen auf der Bühne gestanden, durch irgendeinen Zufall?
Nee, leider nicht. Das hat sich natürlich so ein bisschen auch auseinanderentwickelt durch so unterschiedliche Biografien. Ne? Also Michael hat mehr so den Beruf des klassischen Schauspielers ergriffen. Und ich bin mehr so in Richtung Moderation gegangen. Und dann geht das natürlich auseinander. Dann hat man nicht mehr so viele Berührungspunkte und ich bin eigentlich überzeugt, wenn wir dran geblieben wären, wenn wir konsequent dieses Duo weiterentwickelt hätten, dann wären wir in dieser Konstellation sicherlich heute noch ein Begriff. Das hat damit zu tun, dass wir so unterschiedliche Typen sind. Ja, also und dieser Gegensatz hat das Publikum immer sehr amüsiert.
Du hast ja auch für OK Radio und Radio Hamburg moderiert und gearbeitet. Und hast auch Astro-TV gemacht, stimmt das?
Ja, man ist sich für nichts zu schade.
Das war deine dunkle Seite?
Das war meine dunkle Seite, wobei ich da zu meiner, will ich sagen, Rechtfertigung oder
du
zu meiner...
Du warst jung und brauchtest das Geld.
Erstmal das. Und zweitens habe ich das ein Stück weit auch der Liebe wegen gemacht. Ich war liiert mit einer Redakteurin, die erst bei Hamburg 1 gearbeitet hat, dann hat sie da aufgehört. Dann ist sie nach Berlin gegangen, hat als Redakteurin bei Astro-TV halt angefangen. Und so hat sich das so ein bisschen so ergeben. Und das war ganz schön eigentlich, diese Zusammenarbeit hat viel Spaß gemacht, weil Astro-TV damals, als ich da war, 1, 2 Jahre, ganz anders war, als wie man es heute kennt. Also damals wurden die Sachen noch neutral moderiert. Ich musste auch nicht irgendwie in die Glaskugel gucken oder die Leute zu irgendwas überreden, sondern ich war neutraler Ermittler zwischen den Zuschauern und dem sogenannten Experten. Und das waren meistens sogenannte Call-in-Sendungen. Das hat mir viel Spaß gemacht. Die Leute wurden ins Studio gestellt. Neben mir saß eine sogenannte Expertin. Die hatte nichts anderes als einen Computer vor sich. Das waren so klassische Astrologen. Und die logen. Und die haben dann also erzählt, was los ist. Und ich konnte das immer so ein bisschen einordnen, nicht? Also wenn die jetzt gesagt hat, sie verlieren im nächsten halben Jahr ihr ganzes Geld, dann konnte ich immer sagen, Moment, also wir wollen mal jetzt das Schicksal selber in die Hand nehmen und nicht alles glauben, was hier erzählt. So, das hat viel Spaß gemacht und darüber hinaus konnte ich in Berlin für Astro TV so Reportagen machen. Also das, was ich jahrelang hier in Hamburg auch als Hausmeister Rudi gemacht habe, das konnte ich für Astro TV machen. Immer so ein bisschen ins esoterisch gehende Themen, aber eigentlich interessante Sachen und bin dadurch in Berlin wirklich viel rumgekommen und habe da ganz interessante Sachen machen können. Das hat mir viel Spaß gemacht, also will ich auch nicht leugnen aus der Biografie.
Anfang und Mitte der 90er Jahre gab es ja auch dann diese TV-Show Bitte lächeln auf RTL. Das war ja dieses peinliche Momente, Video, Zusammenschnitte, Pleiten, Pech und Pannen, so ja, kann man ja fast schon sagen. Genau. Ne? Und bei 320 Folgen warst du der Autor, habe ich gelesen. Mhm. Was genau hast du da als Autor gemacht? Also du hast die Schnipsel dann zusammengestellt? Also du hast gesagt,
nein,
welche...
ich habe die Schnipsel bekommen. Und das war ja damals noch im VHS, nahezu vor digitalen Zeitalter. Ich kriegte da irgendwelche VHS-Kassetten, die ich mir zu Hause angeguckt habe und habe dazu Texte gemacht, die Voice-Over-Texte beziehungsweise im Wesentlichen sogar die Moderationstexte. Da waren ja Moderatorinnen, Moderatoren, das war immer so ein Duo, die wechselten auch. Und diese Anmoderation, Abmoderation des einen Einspielers, Anmoderation des anderen Anspielers, die habe ich geschrieben, ja.
Ja, die kam ja auch dann, das Moderatoren-Duo kam ja auch immer noch auf vor so Publikum war das ja auch teilweise aufgenommen
war
wurde,
Publikum,
ne?
Also genau, es gab ja so ein Studio paar, Hamburg, ja.
Genau, gab ja ein paar Sequenzen. Ich habe da tatsächlich reingeguckt. Es ist so spannend, finde ich, wenn man mit dem heutigen Auge. Ich weiß, dass ich das als Kind witzig fand und mir auch gerne angeguckt habe. Und wenn man das jetzt heute sieht, mit dem jetzigen Auge und jetzt auch wahrscheinlich mit den Zugängen, die man hat, alles, ist das ja also schwer noch zu ertragen, oder? Wie geht dir das?
Im Gegensatz zu dir habe ich mir es nie wieder angeguckt. Also hätte ich das gewusst, dass du mich darauf ansprichst, hätte ich mich da nochmal präpariert und hätte da nochmal reingeschaut.
Weil, also diese Voice-Over von diesen Videos, die werden ja dann immer so
es wird dann noch
kommentiert.
Mal, also lustiger gemacht.
Genau, ja. Also es wird ja sozusagen kommentiert, was man für Gedanken haben könnte oder was derjenige für Gedanken haben könnte, während das passierte und okay, dafür warst du verantwortlich.
Also ich war für diese Zwischentexte mitverantwortlich oder verantwortlich, ich weiß das gar nicht mehr. Das war eine Produktion, die saß hier in Hamburg, ich glaube es war Multimedia. Und für die habe ich das dann gemacht und unter anderem war Jessica Stockmann-Stich, eine der Moderatorinnen, und auf irgendeiner Feier von Multimedia haben wir uns dann getroffen und sie sprach mich dann an. Und übrigens, deine Texte schön und gut, aber eins sage ich dir, ich hasse Punkt-Punkt-Punkt-Sätze. Ja, was soll ich dazu sagen?
Du hast unzählig viele Talkrunden jetzt schon geleitet, überall, also in unterschiedlichsten Formaten. Und gibt es da eigentlich irgendein Erlebnis, welches dir besonders schön in Erinnerung geblieben ist von all den zigtausenden, also es ist wahnsinnig viele, was ich gesehen habe.
Da würde ich gar nicht, weiß ich gar nicht, mit Sicherheit, aber da müsste ich genauer drüber nachdenken. Mir gefällt das immer, Leute unterschiedlicher Art zusammenzubringen. Das finde ich spannend. Ja, also dass irgendwas entsteht, wo man nicht mit gerechnet hat. Dass es Paarungen sind oder Gruppierungen sind, die auf den ersten Blick gar nicht zusammenpassen. Und wenn man die dann zusammenbringt, dann stellen die fest auf der Bühne vorher und hinterher, wie gut sie zusammenpassen. Also da sind so manche Sachen schon entstanden. Und das finde ich spannend und das finde ich interessant. Und das ist auch das, was ich mir immer schon gerne angeguckt habe im Fernsehen. Also Shows mit Besetzungen, die ganz ungewöhnlich sind. Ne?
Was merkst du eigentlich? Oder wie machst du das, wenn du in so einer Talkrunde merkst, dass das Gespräch so mega zäh wird und der Funke doch nicht so überspringt? Hast du da irgendwelche Esse in deinem Ärmel, die du ziehen kannst? Oder?
Ja, wahrscheinlich, ja. Also irgendeinen dummen Spruch hat man dann. Aber ich versuche das eigentlich nicht zäh werden zu lassen. Und ich kann mich kaum erinnern, außer du hast jetzt wieder was gesehen, wo du sagst, das war aber sehr zäh, dann musst du mir das jetzt mal sagen. Ich kann gar nicht mich erinnern, dass irgendwas jetzt so wahnsinnig zäh geworden sind. Es gibt natürlich einzelne Leute, die von ihrem Charakter heraus ganz anders sind. Der eine ist ein bisschen stiller, zurückhaltender, da musst du ein bisschen mehr ziehen. Der andere sprudelt los und dann freut man sich auch. Ich habe das eigentlich kaum erlebt, dass es so fürchterlich zäh wurde.
Ich habe überhaupt nichts gesehen davon. Also
das ist ja noch schlimmer.
Nein, ich meine von den zähen Momenten. So, ich habe jetzt keine Talkshow-Runde vor Augen oder gesehen, wo ich dachte, Alter, wie ist er da rausgekommen? Sondern ich dachte mir, ich könnte mal so aus deinem Erfahrungsnähkästchen mir was klauen im Zweifelsfall.
Hast du denn in deinen Podcasts zähe Momente schon erlebt?
Oh, ja.
Ja?
Ja, auf jeden Fall.
Und was hast du denn gemacht?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Wahrscheinlich irgendeine doofe Frage gestellt oder eine kluge Frage oder eine weiterführende Frage in der Hoffnung, dass es dann wieder weitergeht. Aber mit keiner Technik, mit keinem Gerüst. Also bei manchen Moderationen oder auch Talkrunden habe ich manchmal das Gefühl, als würden die eine Technik dann anwenden, was ich großartig fände. Mhm. Also ich habe aber bisher noch mit niemandem gesprochen, der mir sagt, ja, das ist wie folgt. Ist ein bisschen wie bei einer Moderation. Moderationen oder auch Laudatien sind nach einem gewissen Schema aufgebaut in der Regel, damit sie funktionieren. So einem gewissen Gerüst, an dem man sich, wenn man das einmal gesagt bekommen hat, ist das ganz schwierig, noch irgendwie sich eine Rede anzuhören, weil du dieses Gerüst die ganze Zeit erkennst und siehst.
Also das wird dann voraussehbar und ein bisschen langweilig.
Ja, von den tollsten Rednerinnen und Rednern, wo ich dann da sitze ich dann und denke so, ach, das ist das Gerüst, ach, das ist da. Also und das nimmt ja so ein bisschen auch das Schöne, das Mystische, das...
Das Spannende, nicht? Das Spontane. Also ich habe bei diesen Dingen, auch wenn wir jetzt zum Beispiel vom Hamburger Hafentalk reden, wo ja jetzt vorletzte Woche Jochen Busse dankenswerterweise zu Gast war, der ja bei euch zu dem Zeitpunkt, wo wir das hier aufnehmen, Theater spielt allabendlich. Auf den habe ich mich ungeheuer gefreut und das Publikum auch, das habe ich total gemerkt. Und ich habe ja mit keinem der Gäste, es war noch Vera Cordes dabei, es war noch Klaus und Klaus dabei, es war noch Johnny Hamburg dabei, ein junger Hamburger Sänger. Ich habe mit keinem dieser Gäste etwas vorher abgesprochen. Ich habe die natürlich eingeladen und habe eine gewisse Reihenfolge in diese Veranstaltung gebracht oder eine Art Dramaturgie, weil ich mir gedacht habe, so musst du anfangen, so ist der Mittelteil, so muss das hinten aufhören, zwischendurch ja auch ein bisschen Musik mit Klaus und Klaus. Aber dann lasse ich es geschehen. Natürlich bin ich vorbereitet, ja, auf die Gästinnen und Gäste, aber die sollen sich nicht vorbereiten müssen. Mhm. Und für mich ist auch immer, ich mache immer so einen Mix bei meinen Fragen aus Fragen, die sich aus der Recherche ergeben, wo ich ungefähr ahnen kann, was die Antwort sein wird. Und dann stelle ich aber auch immer Fragen, die mich wirklich interessieren, wo ich keine Antwort weiß und wo ich wirklich gespannt bin immer auf die Antwort der Gäste.
Das beinhaltet ja auch meines Erachtens, dass du von Natur aus auch eher ein neugieriger Mensch bist.
Ja, also ich bin, wenn ich so im Vergleich das so sehe zu anderen, offensichtlich gar nicht so neugierig. Also ich bin aus mir heraus gar nicht so neugierig, gerade so was so private Sachen angeht von anderen Menschen. Also wenn ich so manchmal höre, das Gesabbel und Getratsche, der hat das und die hat das und der ist jetzt mit dem und wusstest du schon, dass die was haben oder mal hatten. Solche Sachen interessieren mich wirklich wenig. Ich bin da nicht hinterher. Ich muss da nicht, ich muss das nicht wissen.
Das heißt, du hast kein Gala-Abo?
Ich habe kein Gala-Abo, Gala nur beim Arzt oder in einem Café, wenn es ausliegt. Dann guckt man da mal so rein und dann wundert man sich in der Tat auch, was die Leute offensichtlich interessiert. Denn das wird ja gekauft. Und das ist ja absolut gerechtfertigt, wenn das Interesse da ist, dass diese Geschichten erzählt werden. Wobei ich bei diesen Veranstaltungen und Sendungen natürlich immer auch den Boulevard beschreite. Also durchaus mal eine private Frage stelle oder ungewöhnliche Fragen stelle, nicht nur so das berufliche Abhaken. Aber wo du nach Neugier fragst, habe ich neulich auch gerade mal überlegt, Mensch, ich beobachte so andere. Selbst manchmal hier bei euch, wenn Premiere ist, das so Einzelne, und ich werde einen Teufel tun, ihren Namen zu nennen, aber wo ich dann so höre, Junge, Junge, worüber die sich ereifern und was die interessiert und was sie wissen wollen. Und dann denke ich immer, Mensch, verpasst du da was, wenn du das gar nicht wissen willst? So, ne?
Vielleicht sollte man Neugier in interessiert
ja, umändern? Genau, genau. Also die, ich soweit, wenn ich die Sachen gestalten kann, die Sendung oder Veranstaltung, dann achte ich drauf, dass ich mir Leute einlade, die mich wirklich interessieren. Ich muss die nicht zu 100% mögen oder nicht mögen. Also die meisten mag ich auch so, ja, ist klar. Aber dann bin ich sehr interessiert, dann bin ich professionell interessiert, dann interessiert mich der Werdegang und dann interessiert mich dieser Mix aus Fragen, wo ich das dem Publikum vermitteln will. Das soll der, soll die gerne mal erzählen. Und eben diesen Fragen, von denen ich die Antwort nicht im Vorhinein weiß und wirklich selber gespannt bin, na, was sagt die denn jetzt dazu?
Hattest du auch schon Momente, wo du dachtest, das war jetzt so eine semi-clevere Frage? Also gab es auch schon immer wieder Momente, wo du...
Klar. Ja, das merkst du ja spätestens an der Reaktion desjenigen, den du fragst. Das hat ja manchmal auch mit der Formulierung zu tun. Dann denke ich, oh Gott, das könnte der jetzt falsch verstanden haben. So habe ich es gar nicht gemeint. Also wir haben es ja, du auf deine Art und ich auf meine Art, mit hochsensiblen Menschen zu tun. Sonst wären die nicht in der Öffentlichkeit oder im Schauspiel, in welcher Funktion auch immer, auch Sportler und andere. Das sind ja hochsensible Leute. Und deswegen wäge ich immer sehr genau ab, was frage ich die? Und wenn ich sie etwas Kitzeliges frage, was ich durchaus mache, dann überlege ich mir sehr genau, wie formuliere ich das? Dass der nicht angepisst ist, sondern dass der das als interessierte Frage zulässt, selbst wenn sie ein bisschen kritisch ist, das kann sie ja sein.
Das heißt, du hast dann natürlich auch immer wieder so eine gewisse Lernkurve, oder?
Ja,
also
ja.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, das geht mir ab und zu. Es gibt Podcast-Aufnahmen, wo ich danach denke, boah, Alter, was war das denn? Ey, was war mit mir denn los? Was waren das denn bitteschön für Fragen? Warum, ne? Also die fühlen sich nur an. Und es gibt Folgen, da geht man da raus und denkt, Mensch, das war aber, also selbst für einen selbst total spannend und interessant.
Und dieser Eindruck, den du dann unmittelbar hast, bestätigt sich der auch, wenn du diese Aufnahme dir 2 Wochen später nochmal anhörst? Oder sagst du, ach Mensch, das war ja doch besser, als ich gedacht habe, oder das war ja doch gar nicht so gut, wie ich gedacht habe?
Na, bei uns ist ja eher so im Schnitt dann. Also ich höre das 2 Wochen später gar nicht nochmal, sondern wir schneiden die Folgen ja und ich höre den Schnitt ja nochmal Kontrolle. Und manchmal ist dann, wenn ich das mir anhöre, doch gar nicht so fürchterlich gelaufen, wie das Gefühl am Ende des Gespräches war, wo ich nur dachte, boah, Alter, also müssen wir das veröffentlichen?
Genau.
Und dann ist es gar nicht so schlimm. Es ist aber auch durchaus schon vorgekommen, dass ich dann sehr lange darüber nachgedacht habe, wie kann ich das besser machen in der nächsten Folge mit dem nächsten Gast? Wie kann ich etwas...
Genau. Und das ist dieses Learning by Doing. Ne? Ja. Also wir lernen da in all unseren Sachen, lernen wir nie aus. Und gerade wenn Sachen aufgezeichnet sind, ob nun Audio oder Video, natürlich gehe ich manchmal aus einer Show raus und denke, das war ja heute toll. Das ja toll, die Publikum hat toll reagiert, die Leute, hat alles funktioniert, so wie du dir das vorgestellt hast. Und dann guckst du dir das im Schnitt, und da kommt nämlich der Moment, guckst du dir das an und dann denkst du, ups, hätte ja doch ein bisschen besser sein können an der Stelle. Oder da hättest du noch den Gag machen können. Oder da hast du die Frage nicht so gut formuliert. Da hättest du schlagfertiger sein können. Und umgekehrt ist das auch manchmal so. Wenn du denkst, naja, heute war's mühsam, das war heute. So, und dann guckst du dir das an und sagst, oh, guck mal an, doch gar nicht so schlecht gewesen.
Doch nicht gegen die Wand gefahren.
So.
Ja, ja, aber das ist immer das Schwierige, finde ich, dass man... Oder das Positive, ach ja, wie man es manchmal anschauen möchte, es ist immer tagesformabhängig, aus diesen Lernerfahrungen. Ne, die fühlen sich ja leider nicht immer so super toll an, auch wenn rückblickend man dann schon das Gefühl hat, okay, ich musste da offensichtlich durch diese sehr unangenehme Situation oder durch die nicht so schöne Situation und daraus habe ich was gelernt, was am Ende des Tages positiv war.
Genau.
Und ich glaube, in diesem Prozess befinde ich mich auch immer wieder, dass ich denke, ja, nicht das vermeiden wollen, das Unangenehme,
genau,
sondern...
Genau, einfach mal rein und
ja,
es aushalten.
Ja.
Und das ist dieser alte Spruch, und den kann ich wirklich nur bestätigen. Du lernst nur aus Fehlern. Also wenn du etwas bereust und sagst, was hast du da für eine Scheiße gebaut? Und das ist mir oft und oft passiert. Daraus habe ich gelernt. Nicht aus Sachen, wenn man raus, oh, das war ja geil, oh, da war ich ja toll. Und sich selber auf die Schulter klopfen, das führt wenig dich nach vorne.
Ja, das sehe ich auch. Also das merke ich bei mir auch immer wieder. Kommen wir mal zu deiner Schauspielerei, der Schauspielkunst. Und zwar, das konnte ich jetzt nicht wirklich recherchieren, wie häufig warst du jetzt auf dem Kalkberg? Bei den Karl-May-Festspielen zweimal?
Genau genommen zweimal, einmal, genau. Ja, genau.
War das Einspringen das erste Mal oder das Einspringen
Nein.
das zweite?
Nein, das zweite Mal. Ah, also ich bin da angefangen als Kleindarsteller 1986. Da habe ich mich beworben.
Das Boah, war warte grade mal, 1986, da war doch noch Pierre Bries da.
Nein, der war noch nicht mal da.
Noch nicht mal?
Da war noch der ursprüngliche Winnetou Klaus Hagen Ladwesen da.
Ach, der war dann
der gleichzeitig Intendant, Autor, Regisseur und Winnetou war. Und wir fanden den ganz toll. Der hat diese Karl-May-Spiele aus einem tiefen Tal herausgeführt. Und zwischen Zivildienst und Beginn der Schauspielschule hatte ich diese paar Monate und habe mich klassisch beworben als Kleindarsteller und wurde genommen. Und dann habe ich das gemacht und mit großer Freude habe habe ich viel gelernt und geguckt, wie die Hauptdarsteller das machen. Und dieses Freilicht ist natürlich auch nochmal ein anderer Schnack. Auch damals waren die technischen Gegebenheiten noch nicht so gut. Aber dieses bei Wind und Wetter und Matsch und Hitze und Kälte und Sturm und Eis nun nicht, aber sonst war alles dabei, da zu spielen und abzuliefern, das ist schon allerhand.
Durftest du reiten?
Nein.
Oh.
Nein. Ich durfte mal reiten in einem anderen Ding, was habe ich in Schleswig gemacht, Wikingerspiele. Hm. Da war ich so ein Böser und durfte tatsächlich reiten. Das hat viel Spaß gemacht, ja.
Okay, also bei Karl May warst du Ende der 80er.
Genau, also
einmal 86, eine Saison, genau. 86. Okay, weil Pierre Bries hatte ich da als Kind nämlich. Das muss 89 oder so gewesen sein.
Pierre Bries kam 1988.
Genau, 89, glaube ich, habe ich ihn gesehen.
Siehste.
Meine ich, weil da bin ich nach Hamburg gekommen.
Und der hat natürlich, also dieser Übergang von dem Klaus Hagen Ladwesen zu Pierre Bries, der war vielerlei Meinung nach nicht so ganz schön. Also der Ladwesen hätte wohl gerne weitergemacht, aber dann kriegten die Karl-May-Oberen da vom Kalkberg die Chance, Pierre Bries zu engagieren. Und dann macht man es natürlich. Und natürlich hatte man dann, also unter Ladwesen hatte man die Hütte voll, unter Pierre Bries hatte man sie voller. Hat dann auch noch mehr Vorstellungen gemacht als ursprünglich.
Ja gut, das ist natürlich auch, das war
eine
Ikone.
Aber dann hast du natürlich Pierre Bries, ja.
Also das war ja, das ist ja eine gigantische Ikone. Das ist ja, also sowas gibt es heutzutage fast gar nicht mehr.
Nee. Aber einer auch, der so verwoben ist mit dieser einen Rolle. Der hat ja auch viele andere Sachen gemacht, irgendwelche Euro-Krimis. Und in Frankreich war er ja nie ein Star, da war er nie so bekannt. Das war er ja dann nur in Deutschland, Österreich, Schweiz, so in diesem. Und mit Pierre Bries habe ich viele Interviews gemacht für Radio und Fernsehen und habe den stets sehr angenehm empfunden, Monsieur Bries. Zugänglich, den konnte man fragen. Und als ich bei Tele5 anfing, war tatsächlich Pierre Bries der erste wirkliche Promi. Den habe ich dann hier geholt ins Studio und der kam auch und habe auch so Reportagen gemacht über ihn, Proben beim Kalkberg und so ein bisschen hinter die Kulissen durfte ich luschern und ihn da beobachten. Das hat er zugelassen, ja.
Und das zweite Mal, dass du dort tätig wurdest, war ja aus Versehen. Was heißt aus Versehen? Du bist eingesprungen.
Ich bin eingesprungen, ja.
Wie kann man sich das vorstellen? Das Telefon klingelt und sagt, kannst du bitte heute Abend da sein?
Ja, übermorgen Abend. Also es war so, dass ich Gott sei Dank die Premiere gesehen hatte. Das war das Stück Im Tal des Todes. 2002 war das, glaube ich. Und da war eine Rolle, es ist ja immer so ein Komiker drin, mindestens einer. Und das war der sogenannte Wunderdoktor Dr. Jefferson Hartley, der mit einem Lokomobil, einem Vehikel, was in Wirklichkeit so ein versteckter Trecker war, durch den Wilden Westen fuhr und die Weißen und die Rothäute mit seinem Wunderwasser übers Ohr gehauen hat. Und schon bei der Premiere habe ich gedacht, Donnerwetter, das ist eine tolle Rolle. Der hat auch abgeräumt, also der hatte wirklich tolle Gags, das war toll geschrieben von Michael Stamp. Und weil der nicht so extra war, so jetzt machen wir ein paar Witze, sondern der war ins Stück integriert, das fand ich toll. Ja, und es hat 3 Wochen gedauert, glaube ich. Und dann kommt tatsächlich der Anruf von dem Produktionsleiter. Ich war gerade bei Hamburg 1, hatte Sendung mittags. Thorsten, der Kollege, der ist ausgefallen. Könntest du Donnerstag übernehmen? Und das war am Dienstag. Ja. So, und dann haben wir uns Dienstag noch getroffen im Café Funkeck. Dann kam der mit seinem Buch, mit diesem Produktion, also Drehbuch ist es ja nicht, also mit dem Textbuch. Und dann sind wir das durchgegangen. Und das hat tatsächlich geholfen, dass ich es einmal schon gesehen habe von außen. Ich wusste so ein bisschen, wo der steht und geht. Ja, und dann habe ich, bin noch irgendwie dann abends noch über den Dom gegangen, weil ich das meinem Sohn versprochen habe und das auch halten wollte. Und dann ab nach Hause und habe ich die ganze Nacht Text gelernt im Wohnzimmer und bin morgens zu 9 oder 10 zum Kalkberg rübergefahren nach Segeberg. Und da war keine Vorstellung. Also es ist ja montags bis mittwochs keine Vorstellung. Die Arena war leer. Und da habe ich also mit dem Produktionsleiter die Gänge, die, wie kommt er denn, wie fährt er dieses Lokomobil, wo muss er rum und so weiter. Das haben wir in der leeren Arena ein paar Stunden gemacht. Und dann bin ich wieder nach Hause gefahren, habe noch weiter Text gelernt und Donnerstag habe ich das Ding gespielt. Ja.
Gab es wenigstens eine Ansage vorher, dass du eingesprungen bist?
Ja, ne? Die gab es. Und das Verrückte war, also in meiner Erinnerung wenigstens, es hat so wahnsinnig gut funktioniert. Also man ist natürlich auf so einem Pegel von Adrenalin, das ist klar. Aber wenn du denn da rausfährst und der macht da sein Dings und die Gags sitzen und das kommt und das war toll. Das
hat Tausende von Leute lachen und applaudieren, das macht doch süchtig, oder?
Wenn das Ding da voll ist mit 7.500 Leuten, dann kommst du ja vor wie ein Rockstar, nicht? Das ist ja klar. Und ich kenne kaum jemanden, auch von den großen prominenten Namen, die ja dann manchmal nur einmal kommen als Gaststars, die wollen ja wiederkommen. Die haben das ein Jahr erlebt und die möchten das im Grunde von da an bitte immer machen. Also das kann ich auch verstehen. Das macht Spaß und gerade wenn das dann so ein schönes Stück ist und so eine schöne Rolle ist, ja, das war was.
Hast du denn gar kein Problem mit dem Lärm? Also ich kann da ja immer im Publikum nur mit Ohrstöpsel sitzen, weil ich mit diesem ganzen Geknalle und Explosion, das schaffe ich nicht. Ich bin da voll, ich würde nur, ich zuck die ganze Zeit.
Was hast du gerade gesagt?
Nee, es sind keine bleibenden Schäden geblieben, ich merke schon.
Ich hoffe nicht, nee. Nee, da denkt man in dem Moment nicht dran. Also das kannst
Hört
du
man nicht.
Das kannst du nicht.
Ist das denn so schlimm? Also ich meine, ich sitze ja, wenn ich im Zuschauerraum sitze, sind da ja auch die Verstärker. Also es ist ja mit Mikros. Ist es denn überhaupt so wahnsinnig laut, wenn man selbst auf der Bühne steht? Oder ist das, du weißt, du kennst ja beide
Richtungen. Genau,
beide
es gibt ja diese Monitorlautsprecher, also dass man sich selber auch hört. Und da habe ich auch was gelernt in dem Jahr. Es war ganz lange so bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg, dass die Protagonisten so wahnsinnig geschrien haben. Ja, sehr unheimlich laut, weil da hingen teilweise die Mikrofone oben runter. Da waren so Drähte gespannt über die Arena und da hingen die Mikrofone runter. Und diese Ports gab es noch gar nicht, Mikroports. Und dann haben die da immer so halb so hoch geguckt und da Stütze gegeben und Stimme gegeben. In dem Jahr, wo ich da war, war das natürlich längst anders. Wir hatten alle diese Mikroports und so weiter. Und es war ein Schauspielkollege da, Rainer Schöne, den ja alle kennen, der denn in Deutschland aus der Taufe gehoben hat, glaube ich, dieses Musical und bekannter Film- und Fernsehschauspieler und auch Sprecher. Und der hat etwas gemacht, was ich am Kalkberg zum ersten Mal bewusst erlebt hat. Der hat ganz leise gesprochen. Also der hat fernsehspielmäßig gesprochen. Und es hat funktioniert. Du hast jedes Wort gehört. Vor allen Dingen wird es dann ruhiger im Publikum, weil die Leute ja, die wollen den ja hören.
Nicht angeschrien werden auch. Ne?
Und der hat da unheimlich, der ist, glaube ich, heute noch, spricht der die Handlung, also aus dem Off, glaube ich, jetzt bei den neuen Shows auch. Also der hat mit der Stimme unglaublich toll gearbeitet da. Und das hat mir sehr gefallen, ja. Das war eine andere Farbe, brachte der da rein.
Wenn ich das jetzt, ja, mir so anschaue, den Rhythmus 86, 2002, dann wärst du ja jetzt eigentlich wieder dran.
Ja, eigentlich wäre ich dran. Die haben auch alle gesagt, Produktionsleiter und die Verantwortlichen da. Und Rainer Schöne hat zu mir auf der Bühne zugeraunt, You will be back, man. Da ist es bis heute nicht so gekommen, aber...
Schicken wir jetzt mal kurz raus ins Universum.
Ja, wir schicken das
mal raus. Das schicken wir mal kurz via AstroTV raus ins Universum. Und dann bin ich mal gespannt. Also dann würde ich mal sagen, vielleicht kriegen wir Tantiemen ab, wenn du genommen wirst.
Du kriegst auf jeden Fall eine Ehrenkarte.
Eine Ehrenkarte.
In der ersten, wenn auch sogar zwei.
Oh, super.
Das kriege ich hin.
Ja, zwei Ehrenkarten.
Würde ich hinkriegen.
Also erste Reihe wäre mir jetzt zu dicht. Irgendwo, wo man, ja, so ich glaube siebte, achte, das ist schon ganz cool da. So ein bisschen erhöht, dann hat man so einen Überblick. Es ist ja immer ein ganz besonderes...
Es hat einen Flair, ne? Ja. Dieses Theater hat einen Flair. Und wenn man da Abende erwischt, laues Lüftchen, muss ja kein blauer Himmel sein, kann ja meinetwegen halb bewölkter Himmel sein, die Sonne lugt durch und dann so eine Abendvorstellung und dann mit dem gesetzten Licht. Es ist ja eine tolle Atmosphäre, der Pommesduft weht durch die Ränge und du erlebst eine tolle Show auf dem Kalkberg und drumrum. Das ist Familienunterhaltung im besten Sinne. Das ist für klein und groß und alt und jung und dick und doof und schlicht und intelligent. Jeder kann was raussaugen, ne?
Du bewegst dich ja wahnsinnig viel in der Kulturszene in Hamburg. Also nicht nur, dass du selber sehr aktiv bist, indem du viel moderierst und Sendungen hast und Formate hast und selber auch sogar produzierst. Also du bist ja auch Produzent. Sondern du gehst ja auch viel auf Premieren, schaust dir viele Dinge an. Was meinst du für dich jetzt aus deiner Perspektive heraus, was müsste das Theater tun, um zeitgemäß zu bleiben? Oder um das jetzt ein bisschen zu spezifizieren, weil ich meine, was muss Theater tun, ist ja ein bisschen schwierig, ne? Also 33 Privattheater in Hamburg, viel Spaß, dass wir das jetzt, das müssten wir 5 Stunden lang drüber reden. Spezifizieren wir mal das. Stell dir mal vor, du wärst Leiter der Komödie und künstlerischer Leiter.
Britta, willst du dich verändern?
Und künstlerischer Leiter. Du wärst alles. Alles in einem. Was meinst du, wohin sollte Unterhaltungstheater im besten Sinne, Boulevardtheater, was braucht es für die Zukunft, um zukunftsfähig zu sein? Meinst du da, ich meine, das ist jetzt eine fiese Frage, weil... aus dem Off und wenn du es so genau wüsstest und mir das jetzt verkaufst, ich meine, ne, sondern könntest du ja wahnsinnig viel Geld damit machen, wenn du jetzt die
Allround-Lösung hättest.
Ja,
die hat
das
keiner.
Meine ich jetzt nicht, sondern ja, das Gefühl, was du ja meinst, was du fühlst in der Stadt. Was braucht die Stadt mehr Unterhaltung? Braucht sie mehr Tiefgang? Was brauchen wir, um Leute, die Massen, und dafür brauchen ja die Massen, in Anführungsstrichen, ins Theater zu ziehen?
Das ist in der Tat eine komplexe Frage und das ist ja auch, das kann man im Jahr 2023, hätte man das vielleicht ein bisschen anders beantwortet als im Jahr 2024. Das ändert sich ja auch immer.
Stündlich.
Ich glaube, für diese Theater, und wenn du sagst, dass es 33 Privattheater gibt, ist das so, ja, in Hamburg? Das wüsste ich gar nicht.
Ich glaube mal, es gibt 33, also es gibt auf jeden Fall mindestens 35, ich weiß nicht, ob es 35 Theater gibt insgesamt. Oder Privattheater im Sinne von nur teil- oder gar nicht subventioniert.
Ne? Also sie brauchen eine Unverwechselbarkeit, nicht? Also eine Marke, ein Label, ein Image. Und ich habe manche Jahre erlebt, dass es Stücke gab an diesen Häusern, wo ich sage, ja gut, jetzt läuft das im Theater X, das hätte aber auch im Theater Y laufen können und im Theater Z auch. Also das hätte jetzt laufen können im St. Pauli-Theater, im Ernst-Deutsch-Theater, in den Kammerspielen, im Theater im Zimmer. So, also eine Unverwechselbarkeit ist und eine Verlässlichkeit für den Zuschauer ist einerseits wichtig und ich finde trotzdem auch andererseits soll man sein Publikum auch immer überraschen. Ja, also man soll mal mit dem Ungewöhnlichen auch um die Ecke kommen. Ich finde auch, man kann das Publikum ruhig mal fordern. Man muss nicht so ganz bequem immer sein. Und man kann nicht immer Tante Trude aus Buxtehude spielen. Aber wenn es lustig sein soll und das Haus hier heißt Komödie und in der Komödie wird gelacht, mal leiser, mal lauter, aber im Wesentlichen soll das doch ein schöner, erbaulicher Abend werden. Das ist eure Aufgabe und die, finde ich, erledigt ihr perfekt. Das ist wichtig, dass die Leute einen Hort haben, wo sie mal 2 Stunden ja, das Leid der Welt vergessen können. Und wenn nicht vergessen, dann mal ein bisschen beiseite packen. Denn in all dem Elend, was wir da hören und lesen, ist doch Unterhaltung, wenn sie Niveau hat und wenn sie irgendwie erbaulich ist, dann zieht jeder was anderes daraus und hat das Gefühl, ach, das war aber schön, da gehe ich wieder hin.
Also Profilschärfe, würdest du sagen, wäre eine,
Fall, ja,
eine Empfehlung. Das ist natürlich dann auch immer ein bisschen schwierig, wenn man sich anschaut, was ist das Profil vom Altona Theater, was ist das Profil von den Kammerspielen. Also ich finde, einige haben sehr scharfe, klare Profile, die sie bedienen. Aber es gibt ja auch, also es ist ja gar nicht so wahnsinnig einfach, ne, diese Profilschärfe und ein Profil zu finden, was nicht schon besetzt ist. Weil Komödien, und das ist ja die Herausforderung für uns, Komödien spielen sie alle.
Das ist der Punkt.
Verdient
die,
wir Geld.
Die spielen alle Komödien.
Wenn möglich.
Ne? Und manche Sachen hätte man auch in der Komödie Winterhuder Fairhaus spielen können. Und umgekehrt. Aber ich finde, ihr solltet euch über euer Profil aus meiner Sicht nicht solche Sorgen machen. Ich fand, ihr habt jetzt gerade so, als wenn ich das als Zuschauer sagen darf, der ich ja wirklich viel hier angeguckt habe, ich glaube, es war für jedes Theater eine riesige Herausforderung, aus diesen klassischen Zeiten rüberzugehen ins digitale Zeitalter, aus der Zeit, wo man hier einen Harald Junke hatte und es war kein Stuhl frei. Und diese Leute hat man so nicht mehr. Die gibt's gar nicht mehr.
Ja, wenige nur noch, ne?
Wenige. Mhm. Und da muss man sich ja was einfallen lassen. Also wenn ich jetzt nicht Harald Junke und Wolfgang Spier und Peer Schmidt habe, die halt damals so riesengroße Namen waren, welche Lösung finde ich, um trotzdem das Haus voll zu machen, ne? Und da seid ihr aus meiner Sicht, finde ich, diesen Spielplanmix, der gefällt mir gut. Also mal ein bisschen was Leichteres. Der Schenkelklopfer soll auch sein, finde ich. Und dass es dann trotzdem auch gehaltvoll sein kann oder ein Thema haben im Hintergrund, was irgendeine Relevanz hat und irgendeine Aktualität auch hat. Ja, natürlich. Also man kann nicht immer Pension Schöller spielen.
Nee, das wäre dann auch irgendwann langweilig. 6-8 Mal im Jahr Pension Schöller oder so, dann hat man selber einen Sprachfehler irgendwann. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut. 40 Theater hat Hamburg. Tatsächlich.
Private?
Nee, Theater. 40 okay. Theater in Hamburg. Aber wenn du die staatlichen, also staatliche, wie viel haben wir? Wenn ich jetzt mal so die ich weiß, die wirklich hauptsächlich staatlich sind, das sind ja dann vielleicht höchstens 7. Also komme ich mit meinen 33 privat geführten Theatern bin ich gar nicht so schlecht mit meiner aus der Hüfte geschossenen Zahl. Also 40 Theater hat die Stadt Hamburg tatsächlich.
Das ist doch ungeheuer viel und ungeheuer reich. Ne? Das ist ein kultureller Reichtum, alleine was Theater angeht.
60 Museen und 100 Clubs. Also das ist schon, wenn ich das so jetzt mal in Zahlen lese, denke ich jedes Mal, eigentlich müssten wir jedem Zuschauer und jeder Zuschauerin hier persönlich die Hand schütteln und uns bedanken, dass die da sind. An dieser Vielzahl an Möglichkeiten, weil Restaurants hast du ja auch noch, private Feiern hast du auch noch. Also an dieser schier überdimensionalen, deine Talks gibt
so
es auch noch.
Als Veranstaltung.
Ja
viele verschiedene andere Sachen noch. Und wir dürfen nicht vergessen, wir haben immer noch, also nicht Nachkriegszeit ist der falsche Ausdruck, aber wir haben Nachpandemiezeit. Und wie die Häuser, die kleinen, die großen, die mittelgroßen, die ganz großen, ihr und andere, sind noch da. Gott sei es gedankt, sind noch da. Das war ja sicherlich auf dem Höhepunkt von dieser Pandemie, haben wir doch alle gedacht, um Himmels Willen, wer überlebt das, wer überlebt das nicht. Es war klar, dass es der ein oder andere, die ein oder andere nicht überleben werden. Da war es dann aber wahrscheinlich vorher schon aus irgendwelchen Gründen ein bisschen eng. Aber dass diese Häuser überlebt haben, spricht doch erstmal auch für die Häuser.
Und es spricht für die Stadt Hamburg, muss man ganz klar sagen.
Ja.
Für die Kulturbehörde, für die Kulturbehörde Hamburg, das kann ich nicht, also das kann man gar nicht häufig genug erwähnen. Also die haben wirklich schnell gut und effizient geholfen. Ich weiß, dass das auf Restaurantebene und auf Künstlerinnen- und Künstlerebene, also dass es viele Ebenen gab, wo diese Hilfen nicht funktioniert haben, wo Leute
oder nicht
in die,
so gut
ja und ne, also wo sie in die Röhre teilweise geguckt haben, wo sie dachten, sie können sich auf die verlassen und fühlen sich jetzt verlassen. Mhm. So, das hat ja auch viel dann mit Emotionalitäten zu tun. Das will ich jetzt gar nicht so. So, aber ich weiß, ich kann nur für unser Theater und unsere Erfahrung sagen, dass wir da ein so großes vertrauensvolles Gefühl entwickeln durften zu unserer Stadt in Form von der Kulturbehörde, dass die wirklich da waren. Mhm. Also es kann also wirklich
und das in Zeiten, wo wir wo wir nur hören, dass alle und jede den Staat kritisieren, das soll man ja auch, das darf man ja auch, aber dieses in Bausch und Bogen rumkritisieren, ich finde, da wird vielleicht an der einen oder anderen Stelle doch vergessen, dass der vielgescholtene Staat doch sich sehr bemüht hat, sagen wir das mal so, da wirklich genau auch zu helfen, wo und wie auch immer es geht.
Klar kann es nie ganz gerecht sein und viele fühlen sich ungerecht, manchmal auch zu Recht ungerecht behandelt. Das will ich, ne, das braucht man gar nicht werten. Ich finde es aber umso wichtiger, auch mal hervorzuheben, wenn was richtig gut funktioniert hat, bei all den Dingen, die nicht funktioniert haben, hat zumindest die Unterstützung für unser Haus, ich kann es nur für unser Haus natürlich sagen, weil ich das bei den anderen nicht reingucken kann, kann ich nur sagen, hat es gereicht in der Form? Nein, natürlich kommt man nicht wirtschaftlich gestärkt oder solide oder positiv in irgendeiner Form da raus, aber wir haben überleben dürfen. Genau. Und darum geht es ja vor allem.
Und jetzt sind wir doch eigentlich erst so in so einer Zeit, wo sich der Rauch langsam verzieht und wo wir jetzt erst wieder gucken, wer ist übrig geblieben, was ist übrig geblieben und was hat man in dieser Zeit eigentlich gelernt, wo man nachschärfen muss. Am Profil, am organisatorischen, am künstlerischen, am, ne, wie, ihr seid darauf angewiesen und wir sind darauf angewiesen, jeder auf seine Art, eine Nachfrage zu haben. Ich kann keine Veranstaltungen machen, wenn kein Publikum kommt. Ihr braucht hier keine Vorstellung machen, wenn kein Publikum kommt. Und das ist sicherlich nicht leichter geworden. Aber wenn man dann das überlebt hat, ist das schon ein Wert an sich, finde ich. Da kann man auch dankbar sein und dann kann man auch ein bisschen stolz sein und sich freuen.
Wo bekommt man denn mehr von dir zu sehen, wenn man jetzt mehr von dir haben möchte? Wann ist zum Beispiel ein nächster Talk angedacht im Monat? Und wo kann man sich informieren?
Wo kann man sich informieren? Es ist ja immer so, dann macht man dies und dies und dies und dann ist das auf den jeweiligen Plattformen noch gar nicht angekündigt.
Was darfst du veröffentlichen? Weil es gibt ja im Herbst einen Talk wieder, oder?
Genau, im Oktober gibt es den Hamburger Hafentalk wieder.
Hafentalk, genau.
Und es sind tatsächlich so viele Dinge in der Pipeline und manche sind auch durch. Also das wird jetzt gemacht und zum Beispiel soll ich im Blockbräu bis Mitte September freitags und sonnabends den Hausmeister Rudi machen.
Ach Mensch, der Hausmeister Rudi.
Und zwar ist das ein bisschen wetterabhängig. Es soll oben auf der Terrasse stattfinden, dann kriege ich da ein Mikrofon in die Hand und mache jetzt nicht 2 Stunden Daddel-Daddel-Du. Man will die Leute ja auch nicht verschrecken und verstören und zum Gehen bewegen, sondern man soll sie ein bisschen animieren. Also es soll ein bisschen Spaß dabei sein, ein bisschen spontan Hausmeister Rudi an der einen oder anderen Stelle. Und das bei entsprechend gutem Wetter, wenn oben die Terrasse auf ist. Wenn sie geschlossen ist und das nicht funktioniert, dann darf ich zu Hause bleiben, siehst du wohl. Und dann drehe ich für Hamburg 1 und jetzt drehe ich eine Sendung Anfang Juli für die ARD. Also das ist so eine SWR-HR-Koproduktion. Und da freue ich mich auch drauf. Und eine andere Fernseh-Talkshow ist in der Pipeline. Da sind jetzt Gespräche. Wollen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen.
Bist du bei Instagram?
Ja.
Okay, das heißt, spätestens da kann man ja wissen, was, wo, wie stattfindet, oder?
Da also, werde ich dann auf jeden Fall, ich würde dann auch jetzt hier nochmal das ein oder andere Foto von uns machen, dass wir mal bei Instagram unseren Podcast hier auf die Schiene setzen. Dein Einverständnis vorausgesetzt.
Das kriegst du. Dann würde ich mal sagen, das schreit ja danach, dass wir uns irgendwann zeitnah schon wieder treffen für ein Gespräch, weil es so viele Themen gibt, die wir noch nicht angerissen, nicht angesprochen und nicht vertieft haben.
Gott sei Dank, ich darf wiederkommen.
Du darfst. Und ich würde mich wahnsinnig freuen. Und Herzlichen Dank fürs Gespräch.
Ich danke dir, liebe Britta.
Einen kurzen Einblick in unsere jeweilige Podcast-Folge erhalten Sie auch über unseren Facebook- und Instagram-Account. Schauen Sie doch mal vorbei, denn wer die Komödie kennt, wird Abonnent. Bis zur nächsten Folge wünsche ich Ihnen viele Anlässe zum herzhaften Lachen, Zeit zur Entspannung und jede Menge Spaß im Alltag. Bis dahin, Ihre Britta Duhr.